Es geht immer um Menschen. Und solange ich das im Fokus habe, ist es gut. Ja, und wir müssen Menschen führen, egal wo. Und Menschen möchten geführt werden. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich glaube, Leiter scheuen, andere Menschen zu führen, weil sie irgendwie denken, sie manipulieren die. Und ich glaube zutiefst, und mir geht es persönlich auch so, ja, also in den Bereichen, wo ich führe, führe ich gerne, aber ich möchte auch in Bereichen geführt werden. Da möchte ich, dass jemand mir eine Richtung gibt.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Heute heißen wir Christian Deuschle im Hills & Willys Leadership Podcast ganz herzlich willkommen, der das Projekt als Coach und Referent von Anfang an begleitet. Christian ist systemischer Business Coach für Unternehmer und Führungskräfte und er schafft als Trainer Freiräume für persönliches und berufliches Wachstum. Dabei verwendet er in vielen seiner Workshops spielerische Methoden wie Lego Series Play oder Playmobil Pro, um zur Führungskräfte- oder Teamentwicklung beizutragen. In seiner Freizeit ist er gerne mit seinem ausgebauten Van auf Reisen oder frönt seiner Leidenschaft fürs Grillen. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen im Interview und lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Auf welche Weise bist du heute in den Tag gestartet?
Es war spät gestern Abend, deswegen heute Morgen ein bisschen länger, um natürlich auch fresh zu sein für den Podcast. Und dann habe ich mich ein bisschen bewegt, ja, um ein bisschen Blut in meinen Körper zu kriegen, so dass ja ich eben auch da Energie kriege und einen entsprechenden Status habe, um heute Morgen da zu sein.
Gibt es denn so persönliche Routinen oder Gewohnheiten, die dir helfen, als Führungskraft oder auch als Coach zu agieren, auch ausgeglichen zu bleiben?
Ja, also das gibt es, klappt aber nicht immer. Also das darf ja auch mal nicht so klappen, aber es gibt es tatsächlich. Und das ist erstmal, also vor einem Ereignis oder am Beginn des Tages, Bewusstsein schaffen, wie geht's mir heute? Und zu gucken, was brauche ich eigentlich? Also wie möchte ich denn dann auch in zum Beispiel die nächste Besprechung gehen oder wie möchte ich jetzt ins Training oder ins Coaching gehen? Das heißt, ich muss mir erstmal bewusst werden, wie bin ich da? Wie möchte ich sein? Und wenn ich nicht da schon bin, wo ich sein will, das mit bestimmten Übungen zu erreichen. Und zwar das Ganze eben vorab, sodass der Klient, das Team oder für wen auch immer ich dann da bin, alles kriegt, was er auch verdient.
Was für Übungen könnten das denn sein? Also was sind das so für Gewohnheiten, die dich fit machen für anstehende Herausforderungen?
Also tatsächlich bewege ich mich, ja, also mal ein bisschen meinen Körper zu spüren, zu dehnen, zu hüpfen. Dann kann es sein, dass ich auch ein Musikstück höre, das mich emotional wach macht oder ein bisschen pusht und generell einfach Energie in meinen Körper bringt. Aber auf der anderen Seite eben genau dieses Bewusstmachen, also mal reinspüren, erstmal ruhig sein, erstmal gucken, wo kommt dieses Gefühl im Körper noch nicht an. Also es kann ja mal sein, man spürt so rein und es geht dann so bis zur Brust und irgendwie spüre ich heute Morgen meine Beine noch nicht oder meine Arme. Und dann bewege ich die, dass ich die spüre, dass ich merke, ich bin auch komplett da.
Wenn du nicht gerade so als Business Coach unterwegs bist oder als Workshop Moderator, was machst du privat gerne? Wie sieht so dein Alltag aus?
Mein Alltag privat? Also ich arbeite einfach wahnsinnig gern und meine Frau auch. Da haben wir eine gemeinsame Leidenschaft. Also das, was wir Arbeit nennen, ist eigentlich unsere Leidenschaft. Deswegen verbringen wir da relativ viel Zeit mit, können das aber beide hier zu Hause machen. Deswegen sind wir da auch nicht getrennt voneinander und schauen auch, dass wir uns gegenseitig da unterstützen. Durch Feedback, durch Ideen, durch gegenseitiges Stärken. Das zeigt sich einfach auch wieder, dass wir gern gemeinsam reisen. Wir haben einen Van ausgebaut, mit dem wir unterwegs sind, Länder bereisen und da einfach viel Zeit verbringen. Also alles, was so an freier Zeit, Urlaub und Ferien da ist, versuchen wir dann dort auch zu verbringen.
Magst du vielleicht ein paar Stationen so aus deinem Leben verraten? Was hast du beruflich oder vielleicht auch persönlich gemacht? Wie hast du dich entwickelt? Was hast du dabei gelernt?
Also erstmal so Schulbildung vielleicht so am Anfang, weil das sich manchmal wiederholt, so bei meinen Kindern oder bei vielen anderen. Und ich merke gerade, dass der Druck bei den Kindern wahnsinnig hoch ist, heute schon zu wissen, was sie in 30 Jahren machen. das geht auch ein bisschen in das Thema, über das wir vielleicht später noch sprechen. Also ich habe zweiter Bildungsweg, also Realschule, ich habe eine Berufsausbildung und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt, habe studiert, habe es abgebrochen und dann irgendwann den Mut gefasst, eine eigene Firma zu gründen, habe die irgendwann wieder verkauft, bin dann in eine Agentur gegangen, habe dort eine Webabteilung aufgebaut, weil mich Internet schon immer interessiert hat. Also ich habe da gar nichts gelernt, sondern in meiner unternehmerischen Tätigkeit in meiner ersten Firma habe ich, da kam das Internet auf und das habe ich begonnen zu nutzen, habe Internetseiten gebaut und habe da eigentlich durch Trial and Error ganz viel Erfahrung gemacht und habe die dann in eine Agentur getragen und dort tatsächlich eine Abteilung aufgebaut, die heute größer ist als die anderen Abteilungen und natürlich auch deutlich wichtiger. Und habe aber gemerkt, dass Beratung und mit Menschen an strategischen Dingen zu arbeiten für mich wichtiger war als letzten Endes die Website, die dahinter entstanden ist. Ja, und heute wieder einen mutigen Schritt gemacht, mich selbstständig gemacht als Berater und Coach. Und ja, also das ist nicht immer einfach, aber es ist tatsächlich erfüllend. Also ich habe mich da meiner Berufung immer mehr angenähert über mein Leben.
Jetzt warst du ja am vergangenen Wochenende genau auch in der Funktion als Berater und Referent, als externer Coach bei Hills and Valleys zu Gast, ja, und hast vielleicht noch ganz frische Eindrücke mitgebracht von dem Wochenende. Was hast du so mitgenommen von dieser Zeit?
Also erstmal, also die Location, die ihr da nutzt, die ist einfach Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, echt eine Glückssache oder ein Segen, will ich mal so sagen, dass ihr dort sein könnt. Das ist jedes Mal ankommen und erstmal wie im Urlaub sein. Ja, das ist so mit Palmen und dieses Kreuzfahrt-Feeling. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ich finde immer Räume und Umgebungen, die wirken halt ganz stark auf die Atmosphäre und auf die Lernbereitschaft und aufs Zusammensein. Das finde ich dort ganz toll. Und dann, ich glaube, ich war jetzt schon das vierte Mal da als Referent. Es ist einfach immer schön zu sehen, wie diese Gemeinschaft unterwegs ist. Also man kommt da rein, wird immer herzlich begrüßt und merkt aber sofort, dass da auch eine Gemeinschaft schon da ist, die wirklich miteinander unterwegs ist. Also miteinander einen Weg geht. Es sind ja auch zwei Gruppen da, also der letzte Kurs und der neue Kurs, die dann an ein paar Wochenenden gemischt sind. Und auch da merke ich, das ist total schön zu sehen, wie die alten Hasen die neuen unterstützen und begleiten. Also sehr wohlwollend und wirklich eine tolle Atmosphäre. Und dann letzten Endes von dem, was ich gemacht habe, also in diesen Workshops, sehr intensiv dieses Mal. Also das, was wir da machen, das heißt sehr persönlich und geht sehr in die Emotionen. Und das ist auch der Grund, warum ich das mache. Also ich mag halt Menschen und mag irgendwie Reaktionen und ich mag irgendwie sehen, wer sie wirklich sind. Und das war dieses Mal auch wirklich sehr, sehr spannend.
Sehr cool. Also das wäre auch meine nächste Frage. Aus welchem Grund unterstützt du das Projekt auf ehrenamtlicher Basis? Was motiviert dich dazu?
Mein Warum ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Identität klar zu kriegen oder zu entdecken. Und das bedeutet für mich, an einem Punkt das Warum zu entdecken. Also das ist so im Business, ja, kennt man das inzwischen, wir müssen unser Warum kennen und so. Und für mich ist es elementar wichtig gewesen in meinem Leben, dieses Warum zu entdecken. Also zu entdecken, dass da was ist. Ich habe ganz lange, also Jahrzehnte, wenn man so will, nach dem Sinn meines Daseins gesucht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte nicht 9-to-5 arbeiten und dann irgendwie nach Hause gehen und in der Gemeinde tätig sein. Also dieses getrennte Leben, das wollte ich noch nie. Ich wollte immer ganz. Gleichzeitig kam es für mich überhaupt nicht in Frage, Hauptamtlicher oder Pfarrer oder irgendwas, also hauptamtlich Tätiger in der Kirche zu werden. Das ich weiß nicht warum, aber das hat mich abgeschreckt. Ich habe mich da gekümmert, also ich habe da verschiedene Schulen auch besucht, habe mir das echt überlegt und ich habe auch ganz viele Freunde, die hauptamtlich sind, aber das wollte ich nicht. Und ich glaube, heute weiß ich auch warum, das ist diese Außen- und Innenperspektive. Ich glaube halt, dass man als Außenstehender oft viel nützlicher ist für die Entwicklung von Kirche und Gemeinde, als wenn man als Hauptamtlicher innen drin ist.
Genau, du bist ja nicht nur Referent bei den Wochenenden einmal im Jahr mit dabei, sondern auch als Coach für einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Jahre jetzt tätig. Und ja, dein persönlicher Schwerpunkt liegt ja auch im Business-Coaching. Braucht es heute überhaupt noch ein speziell christliches Leadership-Training?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich keine Frage, also speziell seit ich Hills and Valleys Leadership-Training kenne. Also die Frage kommt immer wieder und ich muss sagen, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, also ich bin jetzt 54 so und dann hat man ja schon einiges auch in kirchlicher Entwicklung mitbekommen und meine Beobachtung war, dass früher hat das Business viel aus dem kirchlichen Kontext gelernt, im Umgang mit seinen Mitarbeitern, mit Kunden, mit Werten. Also da ist ganz viel aus dem kirchlichen Kontext entnommen worden. Und irgendwie hat sich das jetzt gewandelt. Also die Geschäftswelt ist in vielen Bereichen schneller vorangekommen als Kirche und Gemeinde. Das heißt, heute können wir aus den ganzen Leadership-Erkenntnissen, aus den ganzen Kursen, aus den ganzen Tools, die wir im Business nutzen, kann Kirche für Führung ganz viel lernen. Und das finde ich halt Wahnsinn. Also es ist ja auch nicht zu bewerten, also nicht gut oder schlecht, sondern dieses gegenseitig zu gucken, was können wir von den anderen Bereichen lernen, das finde ich wichtig. Und das macht Hills and Valleys, finde ich, einfach wahnsinnig gut. Also die Tools kommen ja aus dem Business und vielleicht sind sie irgendwann aus Kirche gekommen und davor wieder, was weiß ich, woher. Ja, aber es geht immer um den Menschen, egal ob er im Business-Kontext ist oder im gemeindlichen Kontext. Es geht immer um Menschen. Und solange ich das im Fokus habe, ist es gut. Ja, und wir müssen Menschen führen, egal wo. Und Menschen möchten geführt werden. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich glaube, das hatte ich glaube am Wochenende auch so den Eindruck, dass sich Leiter scheuen, andere Menschen zu führen, weil sie irgendwie denken, sie manipulieren die. Und ich glaube zutiefst, und mir geht es persönlich auch so, ja, also in den Bereichen, wo ich führe, führe ich gerne, aber ich möchte ja auch in Bereichen geführt werden. Da möchte ich, dass jemand mir eine Richtung gibt. Das ist ein Miteinander.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Bevor wir jetzt in das Thema Führung tiefer einsteigen, nochmal so ein bisschen über deinen Kontext. Aus welchem gemeindlichen Bereich kommst du? Wie ist so deine kirchliche Prägung?
Also ich komme ja hier aus dem Süden, Esslingen bei Stuttgart. Das heißt, ich bin landeskirchlich aufgewachsen. Also ich habe mit Freikirche eigentlich ganz wenig am Hut. Ich kenne viele und ich habe auch in viele reingeschaut. Aber ich merke, ich bin schweren Herzens manchmal landeskirchlich unterwegs. Und ja, und das möchte ich auch bleiben, ja.
Genau, es ist ja das Leadership-Projekt Hills and Valleys bei der Adventistischen Freikirche angesiedelt. Ja. Wie erlebst du das, mit lauter Adventisten hier zusammenzuarbeiten? Wie nimmst du das Projekt so von außen wahr?
Also ich würde sagen, es ist prädestiniert, dass es eben überkonfessionell ist. Ich glaube, das war ursprünglich auch mal der Ansatz.
Das ist auch der Ansatz, ja, eindeutig.
Ja, das ist der Ansatz. Und ich finde, es ist durchaus transportierbar. Also es ist nichts, wo ich sehe, das kenne ich nicht aus anderen Freikirchen und ich kenne das nicht aus der Landeskirche oder von charismatischen evangelikalen Bewegungen. Also da ist nichts, was mich irgendwie jetzt abschreckt oder so. Vielleicht habt ihr manchen Gottesdienst am Samstag statt am Sonntag oder so, aber also nichts, was jemanden, glaube ich, theologisch herausfordern müsste, habe ich nicht entdeckt. Und insofern, ich würde das auch durchaus bewerben in der Landeskirche.
Und das ist auch das Ziel tatsächlich. Also wir haben uns bewusst als überkonfessionell ausgerichtetes Projekt gegründet, weil aus unserer Sicht es gerade im Thema Leadership nur sehr wenige Bereiche gibt, in denen es konfessionell überhaupt Unterschiede gibt. Ja, ich meine natürlich mal von extremen Ansichten, sollen Frauen in die Leitung oder so, mal ganz abgesehen, da haben wir, denke ich, da auch ein ganz, ganz ausgewogenes Bild an der Stelle. Da mag es sicherlich in einzelnen Gemeinden ganz unterschiedliche Ansätze geben, aber ansonsten sind diese theologischen, ich nenne es mal so ein bisschen Spitzfindigkeiten bei Hills and Valleys einfach gar nicht gefragt, weil uns das, was uns miteinander verbindet, eben genau die Herausforderung ist von ehrenamtlich Leitenden in unterschiedlichen Kirchengemeinden oder auch als Christen im beruflichen Kontext. Und insofern sollte das Ganze gar nicht so eine große Rolle spielen. Und das zeigt ja auch unsere Zusammenarbeit und eben auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt eben nicht aus der Adventgemeinde kommen, sondern aus anderen christlichen Konfessionen. Das funktioniert in der Praxis wirklich super gut und hat gerade auch bei den Wochenenden, wenn wir uns begegnen, eher die Vielfalt dann so im Sinn und eben ganz positive Auswirkungen. Vielleicht lass uns nochmal so ein bisschen auf persönliche Herausforderungen zu sprechen kommen. Es geht ja bei Hills and Valleys auch sinnbildlich um die Berge und Täler eines Leiters. Was waren so bisher deine größten Berge oder die tiefsten Täler, wenn man so sagen möchte, in deiner Führungsrolle? Große Herausforderungen. Wie bist du da wieder rausgekommen?
Also da gab es, glaube ich, viele. Ob das jetzt die größten waren, das weiß ich nicht.
Musst auch nicht alle verraten, natürlich.
Ja, ich habe halt früh angefangen zu führen, ohne mir bewusst zu sein, dass ich führe. Jugendarbeit habe ich gemacht im CVJM. Irgendwann natürlich führt man da Jungschaler, heißt es da, also 9- bis 13-Jährige. Und irgendwann habe ich auch das Mitarbeiterteam geführt. Und ich glaube, deswegen finde ich Hills and Valleys so spannend, weil man macht da Führungserfahrung und es tut einfach richtig weh. Mhm. Und die Frage ist, ob ich das reflektiere und mich verbessern kann oder was es mit mir macht. Ja, irgendwie vielleicht auch kann da das Gefühl entstehen, oh, ich will das nimmer, das tut einfach zu sehr weh. Und ich glaube, das ist ein gutes, probates Mittel, aus Tälern wieder rauszukommen, ist zu reflektieren. Also mal zu gucken, warum tut es eigentlich weh? Was habe ich da gemacht? Was war die Situation? Was haben andere gemacht? Um zu merken, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Ja, oder vielleicht ist es auch normal. Vielleicht müssen wir da durch, um dahinter quasi die Schatzkiste mit Gold am Regenbogen zu entdecken oder so. Keine Ahnung. Also das, glaube ich, ist ein gutes Mittel und das habe ich irgendwann entdeckt, nicht alleine zu sein, also auch nicht alleine zu führen, sondern sich immer jemanden zu suchen, mit dem man zusammen reflektieren kann. Muss nicht immer gleich Coaching sein. Ja, es kann auch ein Kollege sein im Unternehmen, in der Organisation, aber es kann eben auch jemand extern sein, der nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Also ich glaube, das Schlimmste ist alleine sein. Das ist, glaube ich, das tiefste Tal, sich allein zu fühlen. Und rauszukommen ist eben aktiv zu gucken, dass man nicht mehr alleine ist.
Gibt es eine Führungsentscheidung, die du getroffen hast, die du heute bereust?
Ich denke immer wieder an eine Geschichte zurück. Eine Mitarbeiterin, die kommen sollte, die wir gnadenlos mit unseren Vorstellungen überfordert haben. Also nicht zu gucken, was kann die, wozu ist sie in der Lage oder sie auch dahin zu führen, sondern zu erwarten, dass jemand alles macht. Also so mechanistisch, ne? Also irgendwie hier werfe ich eine Münze rein, dann kommt irgendwie hinten irgendwie der Maßriegel raus und dann aber nicht zu reflektieren. Und das ist schon was ich heute bereue, da nicht aktiv reingegangen zu sein. Ja. Also es hätte ja, also wahrscheinlich wäre es auch so gegangen, dass wir uns früher getrennt hätten an diesem Punkt und es wäre dann für alle irgendwie besser gewesen. Ja. Also die Organisation wäre schneller irgendwie wieder befreit gewesen und die Kollegin eben hätte auch wieder einen besseren Weg einschlagen können. Für sie.
Du hattest ja gerade schon das Alleinsein mal so angesprochen als tiefe Schmerzerfahrung. Leadership kann ja manchmal auch ein einsames Geschäft sein, weil man einfach Entscheidungen treffen muss, die getroffen werden müssen. Wie bewältigst du Einsamkeit an der Spitze, ja, beruflich oder auch persönlich? Wie gehst du damit um?
Es gibt verschiedene Mittel. Also es ist ja manchmal so, ich mache dann Workshops mit Teams zum Beispiel und dann bin ich derjenige, der tatsächlich das komplette Team durch einen Prozess führt. Und da fühlt man sich manchmal auch alleine, obwohl der Raum voll ist. Und da kann ich jetzt auch niemand anrufen. Ne? Also
in der Situation, ja, genau.
Und das ist wieder mein Mittel, sich das bewusst machen. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich jetzt? Vielleicht brauche ich jetzt jemanden, der mich unterstützt, aber das geht jetzt gerade nicht. Ja? Also, und dann gehe ich rein und sage, okay, was macht mich gerade unsicher oder was macht mich gerade einsam? Und ich merke, das ist oft die innere Haltung, die mich an diesen Stellen einsam macht. Ja, also ich kann ja danach auch wieder jemand anrufen. Das mache ich auch meistens, dass ich mit meiner Frau dann telefoniere, den Tag so Revue passieren lasse oder einen Kollegen, mit dem ich zusammen diese Workshops dann plane, dann den anrufen und sagen, hey, so war's und immer so habe ich mich gefühlt. Aber in dem Moment wieder in meinen inneren Status zu gehen, also in mich hineinzuspüren, wie geht's mir und was brauche ich, was braucht die Gruppe jetzt? Ja, und dann merke ich, ja, die Gruppe braucht jetzt Stärke. Der ist jetzt wurscht, ob ich mich alleine fühle oder ob ich mich stark fühle. Die braucht jetzt jemanden, der stark ist, an den sie sich halten können. Ja, und dann mache ich dasselbe wie davor eben auch. bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich hier? Was ist meine Rolle? Und merke, ja, die ist toll, die ist geil. Ja, und dann fülle ich die wieder aus und ich habe wieder Energie und ich habe wieder Status. Und das kann man übrigens auch an der Körperhaltung sehen. Ja.
Welche Rolle spielt Gebet für dich in solchen Situationen oder auch so generell im Alltag als Leitungspersönlichkeit?
Viel. Ich finde, es erdet einfach nochmal so. Ja, also wir haben ja auch Erfolge, so kann man ja nicht verschweigen. Ja, es sind tolle Tage und irgendwie auch als Coach, dann merkst du, wow, da hat sich jemand verändert und du kriegst ein tolles Feedback. Und letzten Endes erdet halt sehr in Richtung Dankbarkeit. Für mich so Dankbarkeit das stärkste Mittel, nicht um nicht stolz zu sein auf das, was ich da mache, bin ich manchmal, also nicht so oft, ich bin nicht so der Typ, der so, sagen wir so, mit Stolz arbeitet, es zieht mich nicht so, aber ich finde Dankbarkeit einfach ein tolles Gefühl, ja, und im Gebet dankbar zu sein für das, was ich bekommen habe, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo ich heute bin, dass ich jetzt in diesen Workshop darf und dass ich weiß oft gar nicht, was mich erwartet, ja, ist so ein Coaching, weil du nicht so einen Plan hast, was da kommt, ja, und das einfach auch Gott in die Hand geben kann und sagen kann, okay, mach was draus. Und wenn das Ganze scheitert, dann hat das auch einen Grund.
Ist eine biblische Person, die du als Vorbild für Leadership siehst? Und wenn ja, warum?
Muss ich gerade überlegen, also, ich muss sagen, also wir hatten jetzt Nehemia an diesem Wochenende, Alexander hat ja Nehemia die Geschichte erzählt und sich darauf bezogen. Und Nehemia ist eine Geschichte, die hatte ich mal, also früher in meiner Jugendarbeit, als wir Jungscharlager hatten, war Nehemia mal Thema. Und wir sind es echt durchgegangen, von vorn bis hinten. Und mir ist es nicht bewusst gewesen, bis letztes Wochenende, wie mich das geprägt hat. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Also ich finde so Leute wie Steve Jobs finde ich irgendwie toll. Ja, aber also ich ist nicht mein Vorbild. So, also ich finde es als Inspiration finde ich sind es tolle Typen. Aber da darf ich auch die Dinge rausnehmen, die mir halt gefallen und die anderen sage ich ja Gott sei Dank muss ich mit manchen nicht arbeiten. Ja. Und bei Nehemia ist es so. Also ich versuche da immer. Also ich bin eigentlich immer Pragmatiker. Also ich pack an. Ja so und das finde ich halt bei Nehemia irgendwie so toll. Der hat einmal strategisch gearbeitet, also immer versucht Kommunikation mit erst dem König und dann mit den Leuten in Jerusalem, aber hat dann angepackt. Und das, glaube ich, das ist es, eben nicht blöd rumzureden, sondern zu tun. Also ich mache das, was ich von den anderen möchte auch. Und das ist mir damals so bewusst geworden. Und sagt man auch Leuten aus dem CVDM nach, dass die gerne anpacken. Ich weiß nicht, wie das so generell ist, aber also vielleicht ist es auch bei uns so in der Region irgendwie so. Ne? Es gibt ja viele, die da von der Kanzel runterreden und sonst nichts tun. Aber im CVDM hast du in den Kleinen halt keine Hauptamtlichen. Das machen wir alles Ehrenamtliche selber. Die stemmen halt das komplett selber. Und dann musst du tun. Das kommt ganz schlecht an, wenn der einer sagt, was die anderen tun sollen und sonst nichts macht. Ja, und das ist so, da bin ich aufgewachsen und geprägt und deswegen gefällt mir der Typ Nehemia so gut.
Sehr, sehr spannend. Danke, Christian, dass du da so ein bisschen Einblick gegeben hast. Jetzt würde ich gerne so zum zweiten Teil unseres Interviews kommen. Wir haben ja einen inhaltlichen Schwerpunkt auch miteinander überlegt für unseren Austausch, der ja auch, sagen wir, das Thema aufgreift, das du als Referent immer wieder für uns mitbringst, nämlich so finde dein Warum. Ja, die Frage nach dem Why ist ja für viele, gerade im Kontext jetzt von Vision und Strategie, es ist bei uns eben auch das Wochenende, das sich um Vision und Strategie dreht, wo wir miteinander darüber ins Gespräch kommen. Und die Frage liegt auf der Hand, warum?
Weil ich es lange nicht kannte, aber eine Sehnsucht danach hatte, zu wissen, was es ist. Und in dieser Sehnsucht einen wahnsinnigen Schmerz gespürt habe. Also das Warum gehört in den Kontext der Identität. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Was mache ich hier? Was wirkt es aus? Welche Rollen habe ich? Und dieses Warum ist also eine Grundlage, ist so eine Basis meiner Identität. Und ich glaube, das fragen sich einfach viele, warum bin ich hier? Und weil ich diesen Schmerz gespürt habe über wirklich lange, lange Zeit und eine Sehnsucht danach hatte, kann ich nachvollziehen, was passiert mit Menschen, aber auch mit Organisationen, wenn sie nicht wissen, wer sie sind. Da entsteht Unsicherheit, da entsteht ein, wie soll ich sagen, so ein Flattern. Ja, ich kann keine konkrete Richtung gehen. Ich bin nicht verlässlich, weil ich nicht weiß, auf was kann ich mich bei jemandem verlassen, der nicht weiß, wer er ist. Das ist so schwammig. Ich kann auch Entscheidungen einfach schlecht treffen, weil ich nicht weiß, passt es zu mir, passt es nicht zu mir, an was orientiere ich mich, was sind da so die Punkte, die für mich wichtig sind. Und all die Dinge, die sind wahnsinnig wichtig, für das Innen, für mich als Person oder auch als Organisation nach innen. Wer kann sich mit mir identifizieren? Und gleichzeitig fürs Außen, für Kunden, für Mitarbeiter, die neu dazukommen sollen, für Partner, Lieferanten, Kooperationspartner. Mit wem habe ich da zu tun? Teilt er meine Werte? Ja, all dies kann man in diesem Warum, ja, ich sag mal, fokussieren. Ja, und wenn das klar ist, wenn ich in der Lage bin, es zu formulieren, dann kann ich das auch nach außen transportieren.
Ja, du hast meine nächste Frage schon sehr anschaulich mitbeantwortet, nämlich, wieso sollten sich Leiterinnen und Leiter mit dem Warum beschäftigen? Hast uns ein paar gute Gründe gegeben und ich erinnere mich nochmal an das Interview in der vorherigen Folge mit der Annika Kersting. Da hatten wir die 7 Handlungsfelder als Schwerpunkt und eins dieser Handlungsfelder ist eben die visionär-strategische Führung. Ja, und Handlungsfeld heißt, da gibt es was zu tun. Da ist etwas zum Anpacken, ja, so wie du es auch erlebt hast beim CVJM. Und die Klarheit, ja, über das Warum, die ermöglicht mir in der Regel auch erst, ja, dann visionär-strategisch auch führen zu können. Jetzt führst du diese Methodik ja ein, das Why zu finden. Gib uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext. Was hat es mit Simon Sinek auf sich? Wo liegen die Schwerpunkte der Methode und auch der Vorgehensweise, sein eigenes Warum zu finden? Gib uns da vielleicht mal so fachlich so ein bisschen Einordnung.
Okay, also in der Phase, nochmal aus dieser Agentur wegzugehen, ja, das war so 2016, und in die Beratung zu gehen. Also ich habe gespürt, so, das ist der Weg, das will ich tun. Habe ich mich nochmal beschäftigt mit ganz vielen Videos und gelesen. Und da habe ich ein Video entdeckt, das es eigentlich schon lange gibt. Und dann gesehen, ist das meistgesehene Video in YouTube, glaube ich. Und das war von Simon Sinek, dem Golden Circle. Und er hat erklärt, was das ist, das Warum und warum das wichtig ist im Business-Kontext. Das war für mich so initial der Schlüssel. Dann habe ich mir seine Bücher gekauft, frage erst nach dem Warum und habe dann gemerkt, das ist eben nicht nur für Business wichtig, sondern es ist auch eine Methode, um sein persönliches Warum zu finden. Also da beschreibt er eben auch seinen Weg der Orientierungslosigkeit, des Hin und Hers und der vor allem der demotivierten Haltung, die es macht, nicht zu wissen, warum man die Dinge tut, also seine Berufung sozusagen nicht zu kennen. Und er hat sich da einfach, ich glaube, ein Jahr lang Zeit genommen, danach zu suchen und zu forschen und zu gucken, was ist das eigentlich, das Warum. Und dann hat er ein Buch geschrieben und hat diesen Golden Circle, das sind eben diese 3 ineinander liegenden Kreise, die beschreiben, was man tut, wie man es tut und warum man es tut. Und das ist diese Methodik, die habe ich bei mir selber angewendet. Das ist schwierig, das nur für sich selber zu machen. Also da empfiehlt er und empfehle ich persönlich auch, sich jemanden zu suchen, der das mit einem macht. Das muss jetzt auch kein professioneller Coach oder so sein. Aber es empfiehlt sich natürlich, wenn jemand weiß, wie diese Methode funktioniert und wie das geht, dann leistet euch das. Weil also das ist so ein Game Changer, wieder motiviert zu sein, wieder zu wissen, wer man ist, so in sich zu sein. Du kannst andere Entscheidungen treffen, du gehst viel schneller, viel mutiger voran und kannst dich und deine Organisation entwickeln. Deswegen lohnt sich das auch. Aber viel im privaten Bereich leisten sich das nicht. Und deswegen, da gibt es eben auch eine Methode, dass man sich jemanden aus seinem Bekanntenkreis sucht. Wird auch in dem Buch gut beschrieben. Ja, also das kann ich sehr empfehlen, Simon Sinek. Schaut euch das an. Ich mache das heute eben mit spielerischen Methoden, weil das Warum sitzt tief in unserer Emotion. Unsere Emotion kann nicht reden. Da steht kein Satz, sondern es ist nur ein Gefühl. Und deswegen ist es so schwierig, es in Worte zu fassen. Und es ist auch schwierig, weil wir müssen in unsere Emotion hineingehen. Und das führt bei manchen auch dazu, dass die in den Coachings anfangen zu weinen oder an Blockaden stoßen und nicht tiefer gehen. Und da haben wir eine Methode entwickelt, um das mit Teams ganz sachte und behutsam und auch empathisch zu entwickeln und reinzugehen, Geschichten zu suchen, die Menschen erlebt haben, als sie in ihrem Warum waren.
Kannst du uns da noch ein kurzes Bild geben, also ohne zu weit ins Detail zu gehen, du sagst spielerische Methoden, wir hatten schon über Lego Serious Play, glaube ich, kurz gesprochen. Ja. Wie gehst du da konkret vor? Beschreib das vielleicht mal so in 2, 3 Sätzen.
Also die spielerische Methoden, die haben halt, wir gehen da tatsächlich mit Lego-Material oder mit Playmobil-Material ran und stellen eine Aufgabe, die Teilnehmer oder auch der Klient baut dann diese Geschichte, die Antwort auf die Aufgabe und kann sich dann dadurch auch besser wieder ausdrücken. Also das eine ist, dass diese spielerischen Methoden einen in die Emotion führen können, weil wir weggehen vom Kopf. Im Kopf sind wir immer fit. Ja, da können wir immer irgendwas sagen, aber ich will in die Emotion gehen. Das heißt, ich muss ein bisschen tiefer rein. Und das machen wir über einen dreistufigen Prozess. Ich stelle 3 Fragen und versuche da auch immer noch ein Stück tiefer zu gehen als die Antwort, die mir jemand gibt. Ja, also nochmal nachzufragen, nochmal tiefer zu gehen und merke auch, dass da Barrieren auftreten. Ja, die kann ich nicht immer lösen. Das ist immer auch die Entscheidung des Klienten oder auch des Teams. Aber ich merke, dass es funktioniert. Also dass Leute wirklich auch in die Intuition gehen und dadurch schon mal eine Brücke haben in ihr Gefühl. Also ist ein bisschen abstrakt, das müsst ihr vielleicht mal sehen. Aber es hilft eben, es nicht nur im Gespräch zu machen, sondern mit Material, dass die Hände mitarbeiten, dass ich was habe, was ich sehe, dass ich was bauen kann, dass sich daraus was entwickelt. Das hilft einfach, gute Antworten zu finden.
Kann sich das Warum im Laufe der Zeit weiterentwickeln oder betrachtest du das eher als einen unveränderlichen Kern einer Person, was im Grunde genommen einmal gesetzt ist und gleich ist?
Naja, also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und ich muss dann ehrlich sagen, es ist auch eine Glaubensfrage. Ja, ich bin noch nicht so alt, dass ich weiß, ob mein Warum sich verändert. Ich glaube, dass es sich nicht verändert. Ich glaube, dass sich die Formulierung entwickelt. Also das Warum, Simon Sinek beschreibt es in seinem Buch und ich nehme das jetzt erstmal so an. Ja, also ich glaube das jetzt erstmal, dass sich das irgendwann in der Jugendzeit entwickelt. Zum Beispiel durch traumatische Erlebnisse oder durch sehr erfreuliche Erlebnisse, die aber ganz stark sich verwurzeln in uns. Ja, also Beispiel, ich habe einen Unfall, bin monatelang im Krankenhaus. Da gibt es eine hohe Prozentzahl von Leuten, die später in Gesundheitsberufe gehen. Und zwar nicht, weil sie so haben leiden müssen, sondern weil sie gesehen haben, wie Menschen ihnen helfen in dieser Situation. Also sehr positiv wahrnehmen. Und dafür dann so ein Warum entwickeln und sagen, das will ich machen. Ich bin heute auch davon überzeugt, dass diesen Schmerz, den ich hatte, meine Identität zu finden, dass das wirklich mich geprägt hat. Also es war auch eine traumatische Erfahrung. Und das hat mich geprägt und deswegen darf ich das heute machen. Und das merke ich eben, mancher Schmerz ist wichtig, den zu haben, um nachher wirklich was bewirken zu können.
Genau, wir sprechen ja im Training auch von Schmerzpunkten oder auch von emotionalen Referenzbildern. Ja, die können natürlich auch ganz positive emotionale Referenzbilder sein, aber dass es wirklich auch eine tiefe Erfahrung ist, die oftmals das dann auch auslöst und prägt. Ja, und eben nicht nur auf einer kognitiven, sondern auf einer zutiefst emotionalen, bedürfnisorientierten Ebene in dem Bereich. Was würdest du sagen, was unterscheidet das Warum von einer Vision? Warum ausgerechnet dieser Ansatz, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Modellen, gibt es zum Beispiel noch das Ikigai aus dem japanischen Kontext oder so, ja, wo man ja auch sich dieser Fragen nähern kann. In christlichen Kreisen ist eher vielleicht das Wort Berufung verbreitet. Warum ausgerechnet das Warum?
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Ich möchte das gar nicht ausspielen gegeneinander. Also es ist für mich kein Entweder-Oder, sondern es gibt eine Fülle von Tools und die haben alle ihre Berechtigung. Und Vision und Warum zum Beispiel kannst du nicht austauschen oder kannst du nicht entweder oder machen. Also ich beschreibe das immer so, das Warum ist die Energie, die dich schiebt. Ja, also die dich morgens aus dem Bett raus schiebt. Ja, das ist die intrinsische Motivation. Das, was dich antreibt, den Tag wirklich gut zu gestalten und nach vorne zu gehen. Ja, und auch wenn du in deinem Warum lebst und arbeitest, mehr Energie bekommst, als du hergibst. Also mentale Energie, ja. Du kannst körperlich, kann dich das ganz schön Oh ja. Schöpfen, ja. Aber mental ist es, also das merke ich einfach oft nach Coachings, wo ich denke, oh, ich bin jetzt total ausgelaugt, mein Hirn ist jetzt leer, aber ich bin erfüllt und richtig energetisch. Ich könnte dann trotzdem noch freudig über diese Coachings erzählen, wenn ich es dürfte, und bin dann einfach so in mir, aber körperlich bin ich einfach platt. So, und die Vision ist das, was uns zieht. Also es zieht uns, ne? So Pull-Push. Das eine drückt und die Vision zieht. Wohin soll das Ganze führen? Ja, warum mache ich das? Was schiebt mich? Und wohin führt das Ganze, ist die Vision? Und ich finde, beides ist extrem wichtig. Und auch die Vision verorte ich in der Identität. Und die Vision kann sich aber ändern. Das ist im Gegensatz zum Warum. Das bleibt immer gleich. Es formuliert sich vielleicht über die Jahre etwas um, ja, schärft sich oder es macht sich in einem anderen Was sichtbar. Ja, also das Was und das Wie kann sich ändern. Aber dieses Warum bleibt gleich, formuliert sich nur anders. Die Vision darf sich verändern und die schaffe ich mir. Ja, ich schaffe mir eine Vision, eine Zukunft, ein Bild der Zukunft, das sich aus dem ergibt, was ich möchte. Und das kann ich als einzelne Führungskraft, kann ich das entwickeln. Ich kann das für mich machen, also eine Vision meiner Führungsperspektive entwickeln. Die ist dann auch nur für mich. Und ich kann das aber auch für die Organisation tun. Also ich kann das nicht nur, ich sollte das dringend machen. Weil die Vision ist das Bild der Zukunft, auf das die Leute, mit denen ich arbeite, zugehen. Und darin sehen die, ob ich der Führungskraft folge oder nicht. Und ohne Vision kann ich sag's nur, ich habe gerade so einen Fall, auch gemeindlicher Kontext, ja. Es geht um Geld, Einbrüche im Budget, Stellenkürzungen, Zusammenlegungen von einzelnen Gemeinden aus Kostengründen. Das ist alles irgendwie schon gesetzt und ist alles klar. Es gibt keine Vision, was wir eigentlich mit diesen Gemeinden, mit diesen Organisationen tun wollen. Wo wollen wir denn da hin außerhalb des Verwaltungsaktes? Was ist denn unsere Aufgabe da? Und das führt in diesem Fall dazu, leider, dass es immer weniger wird, immer kleiner wird, bis nichts mehr da ist. Es ist keine Kraft da. Ich weiß nicht, wen soll ich für was motivieren? Für einen Verwaltungsakt? Für kleinere Budgets? Hey, wer folgt dir denn da gerne?
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, den ich gleich nochmal aufgreifen möchte, wenn es so ein bisschen auch um die praktische Auswirkung geht, auch tatsächlich auf das Thema Führung. Ich würde gerne noch so 2-3 Runden drehen, um nochmal dem Thema so auf die Spur zu kommen. Du sagst ja, es ist so ein innerer Antrieb, ja. Und da ist ja von manchen schon die Frage oder auch die Kritik, ob das nicht auch in einem Widerspruch steht, gerade zu einer göttlichen Bestimmung, ja, also der Plan, den Gott für unser Leben hat. Oder anders gefragt, wie kann man denn sicherstellen als christlicher Leiter oder Leiterin, dass das eigene Warum kein Selbstzweck wird, um seiner Identität Raum zu geben, sondern auch im Einklang mit göttlichen Prinzipien steht?
Ich halte das überhaupt nicht für einen Widerspruch. Ich weiß gar nicht, also alles, was da passiert, ist doch nicht meine Erfindung. Also ich kann mir mein Warum nicht schaffen. Das ist da, das ist doch gegeben. Also wenn ich im Krankenhaus lande, ich meine jetzt nicht, dass Gott mich vor einen Bus wirft, damit ich im Krankenhaus lande, ja. Aber dass das passiert, also dann bekomme ich das geschenkt. Also ich weiß nicht, wo das herkommen soll, außer von ihm. Und deswegen ist es überhaupt gar kein Widerspruch. Ich glaube, dass diese Idee, dass es ein Widerspruch ist, daher kommt, dass Organisationen gerne hätten, dass andere eine andere Berufung haben, die mir jetzt gerade besser nützt. Das ist echt herausfordernd. Es tut mir leid für manche, die es jetzt wehtut. Aber das sehe ich einfach in vielen solcher Organisationen, dass wir versuchen, Menschen irgendwie in Kästen zu stecken, weil wir das jetzt gerade brauchen. Aber das ist nicht der Weg. Da verbrenne ich die Leute und die werden gehen, bis ich den nächsten habe, den ich verbrennen kann. Lasst es bitte bleiben. Helft den Leuten, ihr Warum zu entdecken, und ihr werdet merken, und es ist völlig egal, ob im christlichen Kontext oder im Business, die Leute sind schon da, weil ihr Warum genau zu der Organisation passt. Das ist ein sehr egoistisches Ding. Aber es ist immer nach außen gerichtet. Also es ist diese Antwort, wo du sagst, wie stelle ich sicher, ist, wenn ich formuliere immer nach außen, nie als Selbstzweck. Also ich bin nie unterwegs im Leben, um mir selber zu dienen, sondern ich diene immer Menschen, ich diene immer der Gesellschaft, ich diene immer einem höheren Zweck. Und ich bin auch immer ganz vorsichtig, wenn einer sagt, ich diene der Gemeinde, also oder ich diene Gott. Also ich verstehe, dass ihr das wollt, irgendwie auch im gemeindlichen Kontext. Aber das glaube ich nicht, dass das ein Warum ist. Das ist viel zu stark nach innen gerichtet. Wenn ich sage, ich diene Gott in dieser Gemeinde, das glaube ich nicht. Da bist du noch nicht an dem Punkt. Sondern auch Gemeinde hat einen Zweck. Eine Gemeinde hat einen Zweck, nach außen zu gehen, Menschen zu dienen, einer Gesellschaft zu dienen, der Welt zu dienen, ja, weil es Gottes Wille ist. Also deswegen sind die Formulierungen, die wir erarbeiten, oft sehr abstrakt und sehr groß, pathetisch gar, ja, weil sie dir helfen, den Blick nach außen zu richten und das Göttliche in der Größe zu erkennen. Dein Handeln im Kleinen, aber die Auswirkungen im Großen.
Ja, und sie basieren dann vor allem auch wieder auf persönlichen Erfahrungen, also eben diesen emotionalen Referenzbildern, die ich natürlich auch einerseits aus meiner vielleicht Kindheit, Jugend oder so für mich entdecken kann und um daraus eine Klarheit zu gewinnen über mein Warum, die ich aber natürlich auch mit dieser Klarheit ein Stück leben kann. Und ich sammle ja weitere Momente, ich sammle ja weitere Referenzbilder an dieser Stelle. Und ich glaube, die sind es auch, die dann teilenswert erscheinen. Also gar nicht so sehr dieser eine Spruch, ja, also mein Warum ist, damit ich bla bla bla, sondern eben die Erlebnisse, die darauf gründen, weil dann kann ich mich auch wieder emotional verbinden damit. Der Satz an sich, aus meiner Erfahrung, ist halt total starr. Da sind Wörter drin, mit denen ich vielleicht gar nicht in Resonanz gehe. Aber wenn wir am Lagerfeuer sitzen und die Geschichten teilen, die hinter unserem Warum stecken, dann komme ich plötzlich in eine Verbindung auch zum Warum des anderen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, auch in der Führung, die du jetzt angesprochen hast. Visionär-strategische Führung hat ganz viel mit Storytelling zu tun, hat ganz viel mit Transport von Emotionen zu tun und auch mit gemeinsamen Erlebnissen, die diese Verbindung letztlich schaffen. Ist das dann auch die Methodik, die Leiterinnen und Leiter anwenden sollten, nachdem sie ihr Warum entdeckt haben, auch das in ihre Organisation reinzubringen, in ihre Gemeinde reinzubringen? Also lass uns dafür nochmal gucken, wie wirkt sich das jetzt ganz konkret auch auf das Führungshandeln aus?
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen trennen. Also ich glaube, dass wir unser Warum nicht groß teilen müssen, also unser Persönliches, sondern es ist spürbar in dem, wie ich mit Menschen umgehe. Ja, natürlich kann ich das über Storytelling machen, aber so im Grunde ist es so, dass mein Warum auch als Leiter es die anderen gar nicht groß interessieren muss. Ja, wenn wir ehrlich sind, es geht ja eher darum, was interessiert die eigentlich? Also was wollen die? Wo wollen die wirksam sein? Und ich glaube, daran spürt man es, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich sie unterstütze, das zu tun, wofür sie da sind. Was anderes ist es, wenn das Team oder die Organisation selber braucht eben diese Identität auch. Die kann ja ganz anders formuliert sein und die kann sich ganz anders darstellen. Trotzdem habe ich eine Verbindung dazu. Und ich glaube, darum geht es, diese Gemeinsamkeiten zu schaffen. Also was ist das Warum der Organisation, das mal herauszuschälen, zu arbeiten, wieder auf den Kern zu kommen, weil auch jede Gemeinde hat ein unterschiedliches Warum. Ich finde, im theologischen Kontext, also im geistlichen oder kirchlichen Kontext, haben wir immer das Problem, dass wir immer sagen, ja, wir sind ja da, das Wort Gottes weiterzugeben. So, das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner. Aber das zeigt ja noch nicht die Identität. Also was genau ist es eigentlich, was uns da antreibt? Und da hat jede Gemeinde einen Ursprung und auch ein Warum. Und auf diesen Kern zu kommen, den kann ich teilen. Über Geschichten. Schaut mal, das hatten wir damals gemacht und das haben wir erreicht. Oder sind wir da, um Menschen an einem bestimmten Punkt zu erreichen? Und ich habe so ein Beispiel von einer Gemeinde, die von sich sagt, ich bin hier, da hat Gott uns hingestellt, damit wir Menschen eine Möglichkeit geben, ich weiß gar nicht, wie es formuliert ist, also Menschen die Möglichkeit zu geben, ihm zu begegnen oder einen Moment innezuhalten oder Begegnungen zu erleben oder irgend sowas. Ja? Also es ist ja sehr unterschiedlich. Und der andere Gemeinde hat wieder ein anderes Warum, aber wir begegnen halt immer Menschen. So. Und dieses klar zu machen in der Organisation führt dazu, dass sich Menschen damit verbinden und eben mit ihrem persönlichen Warum ihren Teil dazu beizutragen. Und deswegen finde ich es wichtig, Menschen in ihren Stärken zu stärken, also auch zu reflektieren, was sind deine Stärken? Wo sind deine Energien? Was ist dein Warum? Und dieses dann für die Organisation zu nutzen, ganz egoistisch, aber eben auch, dass der Mitarbeiter aus ganz egoistischen Gründen seine Energie in die Aufgabe stecken darf. Und da sehe ich, Egoismus ist einfach nicht per se negativ, sondern es ist ein starker Antrieb. Und wenn ich das schaffe, es positiv zu nutzen, dann hat jeder was davon. Und dann ist es, also, dann ist es einfach großartig zu sehen, wie sich Organisationen entwickeln, aber wie sich auch die Menschen, an die sich dieser Dienst richtet, entwickeln dürfen.
Jetzt kann ja die Klarheit über das eigene Warum, ja, und aber auch die Klarheit über das Warum der Organisation, in der ich gerade tätig bin, dem Unternehmen oder der Gemeinde, dazu führen, dass ich feststelle, ups, das ist so weit auseinander, ich bin hier irgendwie doch am falschen Platz.
Ja.
Was würdest du in dieser Situation empfehlen?
Ich würde mir es als erstes genau angucken. Also ich stelle immer wieder fest, dass wir nicht den Fall haben, dass sich jemand wohlfühlt, ja, und irgendwie alles funktioniert und auf einmal erkennt er sein Warum und es ist ein Konträres, es passt gar nicht. Das glaube ich nicht. Also wir haben das oft in so Beamtenumfeldern oder Verwaltungsumfeldern, also alles, was so, wo Menschen mit sehr wohlwollenden Tarifverträgen gebunden werden, ja, also eine hohe Sicherheit kriegen, dann werden die mit dieser hohen Sicherheit gebunden. Und da passiert es dann, dass Menschen in der Organisation leiden, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr aufgeben. Ja, diese hohe Sicherheit brauche ich oder diese Beamtenstatus, ja, diese Unkündbarkeit und diese Versorgungssicherheit bindet mich. Aber eigentlich kann ich gar nicht von meinem inneren Warum da arbeiten.
Genau, es könnte ja auch eine Unzufriedenheit sein, die schon gespürt wird, die aber über diese Diskrepanz, nicht gemeinsam an der gleichen Stelle zu sein, was das Warum betrifft, sozusagen, dann überhaupt erstmal deutlich wird. Ja, also das kann ja auch eine Erklärung für jemanden sein. Und würdest du dann schon auch empfehlen, sich perspektivisch, wenn es möglich ist, eine andere Gemeinde, eine andere Organisation zu suchen?
Also nie pauschal würde ich nicht machen. Interessanterweise hatte ich das am Wochenende. Ich habe das eigentlich sehr häufig. Die Frage, ob das, also wenn ich das spüre, so. Also es gibt halt viele Gründe, warum du Widerstände spürst, dass du dich da nicht wohlfühlst. Das Warum kann ein Grund sein, aber es ist eben nicht der alleinige. Und da bin ich halt sehr zurückhaltend zu sagen, ah ja, dann wechsel doch. Also das kann mal die Folge sein. Aber da gibt es eben noch andere Punkte und die würde ich eben vorher ergründen, weil sonst liegt der Grund woanders, irgendwo in dir begründet und du nimmst dich halt immer mit, egal wohin du wechselst. Ja. Und deswegen, wenn du schon in deinem Warum arbeitest oder du erkennst es, dann lieber zu sagen, okay, dann geh doch nochmal einen Schritt weiter und schau, wo du Hürden hast, also wo du irgendwie spürst, dass du nicht zufrieden bist. Und lass uns das nochmal angucken. Und dann ist es nämlich oft die innere Haltung und die innere Perspektive zu bestimmten Themen. Ja, Menschen funktionieren nicht so, wie ich will. Ich will eine Umgebung, wo die Menschen anders sind. Leute, das geht nicht. Ja, Menschen sind immer anders, als ihr euch die wünscht. Ja, manchmal harmoniert es besser, manchmal eben nicht. Aber es ist immer die innere eigene Perspektive, die ihr ändern könnt. Und das würde ich zuerst herausfordern, bevor ich sage, naja, dann geh. Aber es hilft in einer Vielzahl von Reflexionen und Tools natürlich trotzdem so einem die Richtung zu geben.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Es mag ja sein, dass für manche Hörerinnen und Hörer des Podcasts jetzt das Thema einfach spannend klingt und die sagen, boah, da würde ich gerne jetzt irgendwie was machen dran. Was sind so vielleicht zum Abschluss dieser Einheit die ersten 2, 3 ganz praktischen Schritte, um sich mit dem Warum selber beschäftigen zu können? Wie sollte jemand vorgehen?
Also ich würde erstmal lesen, also Buch lesen, Simon Sinek, frag immer erst nach dem Warum. Also das ist die Einstiegsliteratur in das Thema, aber es ist halt sehr business geprägt. Da gibt es sicher auch noch andere Bücher, müsste mal gucken. Vielleicht kann man auf meiner Website mal schauen, was es da für Buchempfehlungen gibt. Ihr dürft euch auch gerne an mich wenden unter christiandeutschle.com. Kleiner Werbeblock, kostenloses Erstgespräch. Tut euch erstmal nicht weh und dann schauen wir mal, ob ihr schon mal in eine gewisse Richtung gehen könnt. Es gibt von Simon Sinek das blaue Buch, nennt sich das, also es ist das zweite Buch. Das ist sozusagen der Weg, wie ihr zum Warum kommt, für Einzelpersonen und für Teams. Holt euch das und darin ist auch beschrieben, dass ihr euch einen Partner sucht, der mit euch dieses Warum erarbeitet und ergründet. Ist auch genau beschrieben, wer was zu tun hat. Das wäre auf jeden Fall so ein Weg. Und ansonsten im Business-Kontext sucht euch einen Coach, der sich mit dem Thema beschäftigt. Also das Thema Identität. Es ist immer wert zu wissen, wer man ist. Darin steckt wahnsinnig viel Kraft für euch selber und fürs Umfeld.
Wir biegen ein wenig auf die Zielgerade ein in unserem Podcast-Interview und ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen zu Hills and Valleys und zu dem Kontext des Leadership-Trainings. Du bist ja jetzt bei Hills and Valleys nur punktuell dabei, aber dadurch, dass du uns jetzt schon langjährig unterstützt, hast du aus meiner Sicht dann auch einen guten Überblick in verschiedenen Stellen. Wie bewertest du das Trainingskonzept und auch die vermittelten Inhalte in unserem Leadership-Programm?
Also dadurch, dass wenn ich jetzt an diesem einen Wochenende in einem Kurs da bin und es sind ja zwei Gruppen da und zwar eine, die am Ende ihres Weges ist und eine, die am Beginn des Weges ist. Das heißt, ich treffe die ja dann auch immer wieder nach dem Training und ich finde es unfassbar, wirklich, also es ist wirklich unfassbar, wie sich Menschen in dieser Zeitspanne entwickeln, auch verändern, also eine neue Perspektive kriegen auf sich selbst, auf wie man, also nicht nur wie man führt, das sind nicht reine Tools, sondern es ist, also ich finde, es ist ein veränderndes Training. Und das finde ich grandios. Und das wünsche ich mir eben für Kirche und für Gemeinden. Deswegen gern, ey, geht überkonfessionell. Weil ich glaube, dass Kirche eine Veränderung braucht an vielen Stellen. Eine veränderte Perspektive auf ihre Aufgabe und ihre und auf die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und deswegen bin ich so happy, dass ich da Teil davon sein darf.
Was war so für dich der größte Aha-Moment persönlich während der Zeit bei Hills and Valleys?
Ich weiß gar nicht, Aha-Moment. Ich lerne wahnsinnig viel aus diesen Workshops, die wir da machen. Also ich erarbeite ja nicht das persönliche Warum jedes Einzelnen, sondern ich führe in das Thema ein, damit man irgendwie mal weiß, was ist das eigentlich und wo finde ich das, wo kann ich das suchen? Und über die Lego Serious Play Methode, über diese dreistufige Fragestellungen, haben die Teilnehmer mal so eine Ahnung, in welche Richtung es geht, ja? Und ich empfehle dann immer, dass sie weitermachen. So, sie sind an dem Abend ja nicht an dem Punkt, ihr Warum formulieren zu können. Das ist auch nicht das Ziel. Aber ich lerne eben wahnsinnig viel aus den Teilnehmern heraus. Also Feedback, ja, aber auch wie reagieren die, was kommen für Geschichten. Und hat jetzt dieses Mal auch dazu geführt, dass ich entschieden habe, nächstes Mal noch eine andere Methodik auszuprobieren. Und ich gehe da auch immer bewegt nach Hause. Also es sind einfach wahnsinnig gute Geschichten und ich merke da, ich bin da total in meinem Zuhause in diesem Thema.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Du sagst, ich lerne wahnsinnig viel und das erleben wir bei allen, die als Referenten und auch als Coaches, als Trainer mit dabei sind, auch wir als Leitungsteam. Wir gehen mit einer lernenden Grundhaltung rein. Ja? Also wir sind alle im Training. Nur in unterschiedlichen Rollen, ja, mal in der Rolle des Geführten, mal in der Rolle des Führenden, der für den Prozess jetzt zuständig ist. Aber das ist einfach eine besondere Kultur, denke ich, die wir bei Hills and Valleys auch miteinander erleben, dass es eben nicht die Wissenden und die Unwissenden gibt, ja, und die dies können und die dies nicht können, sondern wir sind alle gemeinsam auf dem Weg, auf der Reise. Und selbst wenn du als externer Referent, als Business Coach, als Profi, ja, der von Unternehmen einen Haufen Geld bekommen für seine Tätigkeit, sagst, ja, ich gehe lernend da rein und ich kann ganz, ganz viel für mich mitnehmen, dann ist es eigentlich genau das, was wir etablieren wollen bei Hills and Valleys, trotz der unterschiedlichen Rollen eben, dass wir alle uns noch weiterentwickeln können. Jetzt erweiterst du mit Lego und Playmobil Pro, ja, also mit den speziellen spielerischen Methoden, die ohnehin schon recht große Methodenvielfalt, also das darf ich auch verraten, die Wochenenden sind sehr abwechslungsreich, auch ganz bewusst, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen da wirklich einer großen Bandbreite an Lernmethoden und Didaktik auch Raum geben. Warum liegen dir diese spielerischen Methoden so am Herzen und was könnten wir bei Hills and Valleys in dieser Hinsicht vielleicht noch verändern?
Also ich glaube, das sind die Grundzüge, die mich auch ins Coaching geführt haben. Also ich habe zuerst Lego Serious Play kennengelernt und das Prinzip dahinter ist eben, Menschen zu beteiligen, also ihnen nicht zu sagen, was sie tun sollen und wie Dinge funktionieren, sondern die eigenen Ressourcen zu heben und diese zu nutzen. Das bedeutet, dass ich nicht immer ins Maximum gehe, sondern in das, was da ist und damit viel mehr erreiche als alles andere. Das heißt, ich gehe immer von den Teilnehmern aus. Immer von demjenigen, der diese Methode dann anwendet und nutzt und dazu beiträgt. Und das ist an spielerischen Methoden so diese große Stärke. Ne? Auch Arbeiten in der Intuition und so. Ich komme leichter ins Gefühl. Und vor allem, ich komme auf andere Ergebnisse, als wenn ich rein kognitiv, also rein mit dem Kopf, mit dem Zahlen, Daten, Fakten in irgendein Thema hineingehe. Ich kommt zu anderen Ergebnissen. Und die Ergebnisse sind schneller, sie sind tiefer, sie sind besser, als wenn ich rein kognitiv mit Leuten um den Tisch sitze. Und das, glaube ich, ist so ein Thema für Gemeinden einfach wahnsinnig wichtig, weil Leute kommen ja auch aus dem beruflichen Kontext. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ich weiß, dass manche ehrenamtlich tätig sind, die in agilen Unternehmen arbeiten, aber abends in diesen Veranstaltungen wieder rein konservativ hierarchisch denken. Weil das kann doch nicht wahr sein. Also das, was wir eigentlich in Unternehmen lernen, in Kirche nicht anwenden und dadurch der Kirche Potenziale rauben. So, und vielleicht das, also ich dachte, müssen wir mal drüber reden, ob wir nicht diese Methoden ausbilden, quasi als zusätzliches Angebot sagen, wir bilden Leiter auch in diesen Methodiken aus und teasern die nicht nur an, weil sie einmal Haltung verändern und weil sie Potenziale heben, die wir im Moment noch nicht richtig heben können.
Sehr, sehr spannend. Was wünschst du dir generell für die Zukunft von Hills & Valleys? Wo soll das Projekt in 5 Jahren stehen?
Ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren kein adventistisches Leadership-Training mehr ist, sondern dass es ein überkonfessionelles Training ist, dass mehrere Verbände, Freikirchen oder auch Landeskirchen mittragen. Ja, und dass es auch keine Frage mehr ist von Status. Ja, wir müssen unser eigenes Training machen, damit wir es kontrollieren und unsere Theologie im Griff behalten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sondern dass dieses Miteinander sinnvoll ist. Ja, also ich denke, so wie es jetzt ist, ihr könnt es jetzt auch nicht noch viel mehr skalieren. Ihr braucht Partner. Also es muss wachsen über Partner, die sich da rein begeben. Und die Grundlagen dafür sind da. Also es ist ja skalierbar, weil es eben keine adventistische Theologie beinhaltet. Und insofern wünsche ich mir in 5 Jahren, dass es Landeskirchen gibt, die es anbieten, dass es freikirchliche Verbände gibt, die das mit anbieten und die ihre Leute dahin schicken.
In der Tat, es geht sehr in Resonanz. Wir sind sehr stark am Thema Multiplikation dran, mit weiteren Standorten, auch vielleicht dem Thema Internationalisierung, und das ist eben tatsächlich auch überkonfessionell gedacht. Insofern danke für deine Impulse und deine guten Wünsche an der Stelle. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du persönlich als nächstes trainieren und warum?
Also da bin ich mal ganz offen, ganz ehrlich, dass ich gerade wenig lese. Und das ist mein Trainingsfeld, wieder regelmäßiger zu lesen. Also ich lese jetzt nicht so gern Romane und so. Also ich lese gerne Fachbücher, Businessbücher, Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung und so. Und das hat die letzten Monate gelitten. Und ich merke schon, mir fehlt wieder Inspiration und Input, auf dem Laufenden zu sein. Und das ist mein Trainingsfeld, wieder Routine zu schaffen, Raum zu schaffen, dass ich da auch nicht in aller Unruhe zur nächsten Aufgabe renne, sondern mir jetzt mal eine Stunde Zeit nehme, ein Buch zu lesen. Mitten am Tag, das finde ich ein cooles Training.
Ich bin zuversichtlich, dass das dem Freiräumer gelingen wird, der sich dafür Zeiten schafft. Für deine weiteren Einsätze als dieser Freiräumer und auch als Business Coach wünsche ich dir Gottes Segen und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview.
Ich danke dir.
Das war der Hills & Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank.